Gnade sei mit euch, ihr Geliebten des Herrn. Der Predigttext für heute steht in Psalm 85 oder genau gesagt ist Psalm 85. Und die Psalmen, das ist ja ein besonderes Stück in der Bibel. Das Buch der Psalmen, 150 Stück stehen da drin. Es ist eine Sammlung von Liedern, Gebeten und Gedichten, die auf der einen Seite sich an Gott wenden, auf der anderen Seite auch etwas an Weisheit hineinbringen wollen, in unsere Welt uns beibringen sollen, wie Leben mit Gott aussieht, wie das funktioniert. In der Psalm 85, die Psalmen sind von unterschiedlichen Personen zu unterschiedlichen Zeiten geschrieben. Und dieser Psalm, der wurde geschrieben zu einer Zeit, als Israel im Exil in Babylon war, vermutlich. In dieser Situation, als Israel ganz Schlimmes erfahren hat, sie haben nämlich erlebt, wie Gott ihnen sie erwählt hat als ein Volk, ja, wie er treu bei ihnen war, zu ihnen gestanden hat, an vielen Situationen ihrer Geschichte, wie er ihnen das Land geschenkt hat, Israel. Aber dann haben sie auch immer wieder erlebt, wie sie sich von Gott abgewandt haben, wie sie ohne ihn gelebt haben, wie sie es versucht haben, aus eigener Klugheit und mit eigener Kraft hinzukriegen. Und immer wieder haben sie Folgendes erlebt, dass Gott ihnen treu nachgegangen ist, aber immer wieder haben sie sich von ihm abgewandt und ohne ihn gelebt. Und alles führte dann dazu, dass die Babylonier kamen, Israel überrannt haben, das Reich ist zerfallen, Jerusalem wurde fast bis auf die Grundmauern zerstört. Und Israel wurde ins Exil nach Babylonien geführt. In dieser Situation, das war ein Schicksalsschlag für das Volk, haben sie neu begriffen, ohne Gott geht es nicht. Ohne Gott wird unser Leben in den Zerbruch führen. Das haben sie erlebt und in dieser Situation erinnern sie sich jetzt. Und dieser Psalm, der wendet sich deswegen betend an Gott, erinnert sich an das, was Gott schon geschenkt hat, wie er Befreiung geschenkt hat aus Gefangenschaft, wie er Schuld vergeben hat, wie er seinen Zorn immer wieder losgelassen hat, sich seinem Volk rettend zugewandt hat. Aber er bringt auch etwas, er wendet sich auch an das Volk, um ihnen etwas beizubringen. Und ich glaube, er hat uns heute noch eine ganze Menge zu sagen. Ich glaube, dieser Psalm, der fasst auch so ein bisschen den Inhalt der Bibel ein Stück weit zusammen. Lasst uns da mal hingucken. Wenn ihr eine Bibel habt, schlagt sie gerne auf in Psalm 85. Ansonsten lade ich euch mal ein. Vielleicht möchtet ihr auch an Dinge in eurem Leben denken. Ich glaube, auch in unserem Leben gibt es schmerzhafte Erfahrungen von Zerbruch, auch manchmal Gebundenheiten, dass man das Gefühl hat, es gibt so Verhaltensweisen, da komme ich einfach nicht raus, da habe ich das Gefühl, ich kann gar nicht ich selber sein, da gucke ich mir zu. Also diese Erfahrung, aber auch die Verletzung, welche Wunden gibt es in deinem Leben, in deinem Herzen, Verlustsituationen gerade in letzter Zeit vielleicht. Denk mal daran und dann hör diesen Psalm, der in einer ähnlichen Situation geschrieben wurde. Psalm 85. Für den Dirigenten von den Korachitern ein Psalm. Herr, du hattest Gefallen an deinem Land. Die Nachkommen Jakobs hast du aus der Gefangenschaft befreit. Du hast die Schuld deines Volkes vergeben und alle ihre Sünde zugedeckt. Dein Groll hast du beendet, hast abgelassen von deinem glühenden Zorn. Richte uns nun wieder auf, Gott, der uns Rettung schenkt. Setze deinem Unwillen gegen uns doch ein Ende. Oder willst du ewig aufgebracht sein über uns? Willst du zornig sein auf uns und in allen künftigen Generationen? Willst du uns nicht wieder neues Leben schenken, damit dein Volk sich über dich freuen kann? Lass uns deine Gnade erfahren, Herr, und schenk uns Rettung. Ich will hören, was der Herr sagt. Frieden verspricht er seinem Volk, all denen, die ihm treu sind. Nur sollen sie nicht wieder in ihre verhängnisvollen Fehler zurückfallen. Ja, nah ist seine Rettung denen, die in Ehrfurcht vor ihm leben. Seine Herrlichkeit soll wieder Wohnung nehmen in unserem Land. Dann begegnen einander Gnade und Wahrheit. Dann küssen sich Gerechtigkeit und Friede. Treue wird aus der Erde sprießen und Gerechtigkeit herabschauen vom Himmel. Der Herr wird uns mit allem Guten beschenken und unser Land wird seinen Ertrag bringen. Gerechtigkeit wird vor unserem Gott hergehen und er wird sich Schritt um Schritt zu seinem Weg für uns machen. Amen. Ihr Lieben, was für ein großartiger Psalm. Dieser Psalm hat mehrere Teile. In einem ersten großen Teil macht Israel in einer schwierigen Situation genau das Richtige. Sie erinnern sich an Gott. Daran, was er getan hat, wer er ist und was er versprochen hat. Im Prinzip ist spannend. Ne? Vor 3 Wochen haben wir erst darüber nachgedacht. Wie gehen wir mit frustrierenden und schmerzhaften Situationen um? Indem wir uns daran erinnern, dass Gott gut ist und dass er einen guten Plan hat. Wenn ihr vor 3 Wochen nicht da wart, hört euch die Predigt gerne nochmal auf der Homepage an. Ich will jetzt nicht auf alles nochmal eingehen. Aber genau das habt ihr gerade erlebt. Das macht Israel hier auch. Sie gucken zurück. Und zwar erstens auf das, was Gott schon getan hat in der Geschichte. Dass er schon Befreiung geschenkt hat damals, als er Israel aus Ägypten befreit hat. Dass er Schuld vergeben hat. Immer und immer wieder hat er die Schuld seines Volkes vergeben. Und dass er seinen berechtigten Zorn, dass er davon abgesehen hat, immer und immer wieder. Das Volk hat sich immer wieder, was hat er ihnen geschenkt? Und sie haben sich immer wieder von ihm abgewandt und ohne ihn gelebt. Irgendwann kommt doch eigentlich der Punkt, wo man sagt, jetzt reicht's. Und Gott hat immer wieder gesagt, ich lasse ab von meinem Zorn, ich wende mich euch wieder in Liebe zu, wie ein liebender Vater das für seine Kinder macht. Immer und immer wieder. Daran erinnern sie sich. Sie erinnern sich aber auch über das, was sie über seinen Charakter wissen, seinen Willen. Dass Gott nicht ewig zornig sein will. Das ist nicht das, was Gott will. Sondern, dass er neues Leben schenken will. Das will er. Und sie erinnern sich daran, was Gott versprochen hat. Dass er Frieden verspricht seinem Volk, all denen, die ihm treu sind. Und wenn wir Frieden hier hören in einem hebräischen Text, dann dürfen wir nicht an das denken, was wir für Frieden halten. Frieden haben wir ja schon, die letzten 60 Jahre haben wir Frieden erlebt in unserem Land. Das stimmt unter bestimmten Perspektiven und dafür können wir dankbar sein. Aber um ehrlich zu sein, nur weil wir uns nicht an die Gurgel gehen, ist das noch kein Frieden. Frieden im biblischen Sinn, da steht Shalom. Das ist gelingendes Leben für mich und andere. Dass ich das Beste für dich will und du für mich und wir dafür leben und so miteinander einsetzen in unserem Leben und für diese Welt, dass echter Frieden, gelingendes Leben aufblühen kann. Das ist das, was Gott versprochen hat. Und das hatten wir weder die letzten 60 Jahre noch die letzten 2000. Vielleicht hin und wieder mal aufbrechend, aber umgesetzt. Darauf warten wir. Und Gott will es schenken, sagt dieser Text. Daran erinnert ihr uns. Und dann sagt er, wie das kommt. Nahe ist seine Rettung denen, die in Ehrfurcht vor ihm leben, die sich an ihm ausrichten. Seine Herrlichkeit soll wieder Wohnung nehmen in unserem Leben, wo Gott in uns seine Herrlichkeit, das ist seine Gegenwart, ist das hebräische Wort heißt Kavod, ist wahrscheinlich jetzt schon wieder vergessen, ist nicht schlimm. Aber es geht hier darum, dass Gott bei uns wohnt, gegenwärtig ist in unserem Leben. Und wo das geschieht und wir uns an ihm orientieren, ja, da sagt dieser Psalm, da blüht Leben auf. Da blüht Leben auf, so wie es gedacht ist. Da begegnen sich Gnade und Wahrheit, da küssen sich Gerechtigkeit und Frieden. Treue wird aus der Erde sprießen, Gerechtigkeit herabschauen vom Himmel. Und der Herr wird alles Gute schenken, das Land wird wieder Frucht bringen. Und Gerechtigkeit wird vor Gott hergehen und er wird sie zu unserem Weg machen, Schritt um Schritt. Vielleicht nicht in einem Augenblick, von jetzt auf gleich. Aber mit jedem Schritt dürfen wir merken, wie Gottes Gegenwart, wie seine Gerechtigkeit, wie das neue Leben mehr und mehr Realität wird in unserem Leben. Das ist das, was die Psalmisten, die Korachiter, die Söhne Korachs, was sie das Volk lehren wollten. Dieser Psalm hat 2 Sprechrichtungen. Eine, in der er sich an Gott wendet, flehend, dass er endlich neues Leben schafft. Ja, dieser Psalm ist in einer Zeit entstanden, in der Israel mehr und mehr verstanden hat. Wir alleine kriegen es nicht hin. Wir werden unser Leben nicht retten können. Wir werden unsere Verletzung nicht heilen können. Wir werden unseren Schmerz nicht nehmen können. Wir brauchen Hilfe von außen. Wir brauchen ein Eingreifen von Gott. Wir brauchen einen Messias, einen Retter, der kommt und alles neu macht. Deswegen wenden sie sich an Gott. Und vielleicht kennst du diese Situation in deinem Leben, wo du merkst, es gibt Verletzungen, die kann ich selbst nicht heilen. Es gibt Schäden in meinem Leben, die werde ich nicht überwinden können. Es gibt auch vielleicht Schuld in meinem Leben, die kann ich weder vergessen noch loslassen, noch vergeben. Oh, wir brauchen alle einen Retter, Hilfe von außen. Und deswegen wendet sich dieser Psalm hilfesuchend an Gott. Aber er wendet sich auch an das Volk und sagt, wenn ihr das erleben wollt, dann macht ganze Sache mit Gott. Wendet euch ihm wieder zu und ihr werdet erleben, er ist treu. Und er wird das, was er früher getan hat, in eurem Leben machen. Euer Leben wird aufblühen. Oh, was für eine Verheißung, was für ein Versprechen für das Volk Israel damals, aber auch für uns. Ich weiß, es sind Menschen heute hier, die haben geliebte Menschen verloren. Nicht nur vor kurzem, sondern auch vor längerer Zeit. Es sind Menschen hier, ich habe das Privileg, einige von euch gut zu kennen. Das ist echt ein Geschenk. Danke dafür. Und ich weiß, es gibt Situationen in eurem Leben, da habt ihr diese Erfahrung gemacht, da fühlt ihr euch wie gebunden, seht euch zu. Es ist manchmal, dass man sich, als wenn man daneben steht und zuguckt, wie man Dinge tut, von denen man weiß, es ist nicht gut und es verletzt mich und andere und trotzdem geschieht's. Ich weiß von Verletzungen in eurem Leben, wo ich voller Staunen drauf gucke, wie ihr das schafft, damit zu leben. Und trotzdem, Gott gibt euch immer wieder die Kraft dazu und ich bin dankbar dafür, dass Jesus das tut. Und trotzdem ist doch die Frage, wie kann Heilung passieren? Wie kann Erneuerung unseres Lebens passieren? Wie können wir dieses neue Leben finden, was Gott einmal schenken will? Und zwar nicht erst nach unserem Tod, sondern hier und jetzt schon. Dieser Psalm, der hofft auf Rettung, der hofft auf den Messias. Wir dürfen auf den Messias gucken, ihn sehen, ihm begegnen, denn er ist gekommen. Ja, wir wissen, in Jesus hat Gott genau das Realität gemacht, was er hier beschreibt. Gott ist Mensch geworden, er hat dein Leid gesehen, er hat das Leid dieser Welt gesehen, an dem wir leiden, den Schmerz, die Verletzungen, all unsere Gebrochenheit, dass wir verletzt wurden. Wisst ihr, was eine Vase, die zerbricht? Nehmen wir mal eure Kinder. Euren Kindern fällt ein Glas runter. Was ist das Erste, was ihr sagt? Räum's auf? Oder was sagt ihr? Ist nicht so schlimm? Das ist gut. Und dann, kurzer Einblick aus meinem Leben, als die Kinder vorhin noch kleiner waren. Ich mach das weg, geh mal einen Schritt beiseite, du kannst dich daran schneiden. Kennt ihr solche Situationen? Scherben schneiden. Und Menschen, die zerbrochen sind, die zerbrechen. Verletzte Menschen verletzen. Daran leidet diese Welt. Auch wir. Und genau deswegen brauchen wir Hilfe. Und deswegen ist Jesus gekommen, um neues Leben hier und jetzt zu schenken, um Wunden zu heilen, um Verhaltensweisen zu verändern und zu durchdringen. Und neues Leben hier und jetzt zu schenken. Und genau das, und genau davon spricht dieser Vers. Übrigens, und trotzdem ist es so, dass das Spannende ist, Jesus ist gekommen, uns das zu schenken, um zu lehren, wie gelingendes Leben gelingen kann. Und trotzdem fällt es uns oft so schwer, uns daran auszurichten und das zu lernen. Bei den Jüngern war es übrigens damals genauso. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Jesus ist, Lukas 6, Vers 46, da sagt Jesus zu seinen Jüngern, was nennt ihr mich immer Herr, Herr, wenn ihr am Ende doch nicht tut, was ich euch sage? Ja? Warum sagt ihr, ich habe eine Herrschaft über euer Leben und ihr orientiert euch an mir, wenn ihr nicht tut, was ich sage? Das ist eine spannende Frage, denn letzten Endes geht es darum, Jesus ist gekommen, um uns zu zeigen und zu lehren, wie Leben gelingen kann. Wenn wir es nicht tun, müssen wir uns nicht wundern, dass Leben nicht gelingt. Die Herrschaft von Jesus ist eine dienende und liebende Herrschaft. Sie hat nichts mit Befehl und Gehorsam zu tun, sondern mehr mit der Haltung eines liebenden Vaters, der seinen Kindern sagen will, wie Leben gelingt. Natürlich sind wir diesem Vater auch gehorsam schuldig an bestimmten Punkten, gar keine Frage. Aber die Frage ist die Frage nach Motivation. Er will das Beste für uns. Und ich habe mich gefragt, wie ich euch das nochmal bewusst machen kann. Und da habe ich euch was mitgebracht. Ein Stück Holz. Und ein Nagel. Ja. Stellt euch einmal vor, ihr wollt diesen Nagel, ihr habt einen Nagel und ein Stück Holz. Und ihr wollt jetzt diesen Nagel in dieses Stück Holz hineinkriegen. Ja? Jetzt habt ihr aber keinen Hammer dabei. Und ihr versucht es erstmal so.
Vorsicht, ne?
Ja. So. Okay. Tat weh, hält aber. Verletzung, ne? Hatten wir gesagt. Jetzt ist das Problem, dieser Nagel steht einigermaßen, aber wenn ich den nur schief angucke, hält besser als ich dachte, aber dann merkt ihr, so richtig hält's nicht. Und vielleicht macht ihr diese Erfahrung auch und ihr denkt, ich würde da gerne ein Bild dranhängen, also vielleicht an der Wand, aber ich wollte heute keine Löcher in die Wand nageln. Da habe ich gedacht, wir haben morgen Kirchenvorstandssitzung, ist vielleicht nicht so ein guter Ausschlag. Ihr habt jetzt aber vor, diesen Nagel hier in dieses Holz zu treiben und da fällt euch ein, ich habe doch letztens was geschenkt gekriegt, hier zum Geburtstag, hier so ein Ding. Ich weiß auch gar nicht so genau, wofür das da ist. Derjenige, der es mir geschenkt hat, hat es mir gar nicht erklärt. Vielleicht ist das ja so ein praktischer Hosentaschenhammer, ja, den man immer dabei hat. Passt auch ganz gut, liegt ganz gut in der Hand, hat eine große, gerade Fläche. Vielleicht kann man das ja nutzen, um damit auch so ein... so ein Nagel in so ein Brett zu hämmern. Wäre ja vielleicht eine Möglichkeit. Ja, jetzt stellt ihr aber vielleicht fest, was guckt ihr so erschrocken? Das ist ein Hosentaschenhammer. Jetzt stellt ihr aber vielleicht fest, dieser Nagel geht doch relativ leicht wieder raus. Vielleicht braucht er einfach nur einen. So, vielleicht stellt ihr aber fest, es funktioniert doch nicht ganz so gut wie mit einem echten Hammer, ist halt nur so ein Hosentaschenhammer, aber vielleicht stellt ihr noch etwas Zweites fest. Euer Hosentaschenhammer hat gelitten. Ja, und der hat ziemlich gelitten. Vielleicht merkt ihr, ach, ist ja schade, so ein Hosentaschenhammer, den kann man nur ein, zweimal benutzen, danach muss man einen neuen kaufen. Die sind relativ teuer, diese Hosentaschenhammer, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Aber vielleicht erzählt euch auch jemand, dass das Ding für was anderes gedacht ist. Dass das gar kein Hammer ist, sondern dass ihr euch vielleicht jemanden gefragt hättet, der sich besser damit auskennt, vielleicht ein Konstrukteur von so einem Ding, der hätte euch sagen können, was ihr eigentlich damit hättet alles Gutes machen können, dass man damit die Welt der Unterhaltung, der Medien, des Wissens, der Kommunikation hättet erforschen können, aber das ist jetzt vorbei, zumindest mit diesem Hammer. Und vielleicht hättet ihr es für etwas anderes nutzen können, dieses Geschenk. Ihr Lieben, wir alle haben unser Leben geschenkt bekommen. Wir alle. Und vom ersten Augenblick an versuchen wir herauszufinden, wie es funktioniert. Wir lernen von unseren Eltern oder von Menschen, die Gott in unser Leben stellt. Aber die haben es doch auch nur so gelernt. Und Eltern fangen doch auch erst so richtig an zu überlegen, wie funktioniert Leben, wenn sie Kinder haben. Vorher spielen sie doch nur. Zumindest bei mir war es so. Fangen wir an zu lernen, vielleicht auch voneinander. Aber während wir lernen, holen wir uns Schrammen und Verletzungen. Und manchmal sind es richtige Zerbrüche, die wir holen. Weil wir eben eigentlich alle im Nebel stochern und nicht so ganz wissen, wie das Leben funktioniert. Es sei denn, wir fragen den, der es erfunden hat. Jemand, der sich damit auskennt. Den Schöpfer und Konstrukteur des Lebens. Das ist der Punkt. Darum geht es in diesem Psalm. Deswegen sagt der Psalm, dass Rettung nahe denen ist, die in Ehrfurcht vor Gott leben, die sich an ihm orientieren, weil er der Einzige ist, der weiß, wie das Leben funktioniert. Er hat es geschaffen. Wir brauchen ihn. Und deswegen hat Jesus, es gehört zu meinen Lieblingsversen, Texten in der Bibel, in Matthäus 11, da hat er was Unglaubliches gesagt. Matthäus 11, Vers 28 bis 30, da sagt Jesus zu seinen Jüngern: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig seid und beladen seid, die euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht. Und die Last, die ich zu tragen gebe, die ist leicht. Jesus spricht hier von einem Doppeljoch. Das kannten damals die Juden zur Zeit Jesu. Er benutzt ein Bild aus der Landwirtschaft. Und was er sagt ist, ein Bauer, der einen Ochsen hat und einen Pflug und das Feld pflügen will, der spannt diesen Ochsen in seinen Pflug und zieht, und der zieht den Pflug, während er dahinter hergeht und den festhält und den Boden drückt und die Anweisung gibt, links und rechts Befehle, dass der Ochse weiß, wo er hingehen muss, denn der geht ja vorne weg. Wenn der Ochse jetzt alt wird, und dann macht der Bauer Folgendes: Er kauft einen jüngeren Ochsen, der das noch alles nicht kann. Und den spannt er in ein Doppeljoch. Ja? Ein Doppeljoch, das sind im Prinzip zwei, das ist eine Konstruktion aus zwei Holzbögen, wo du zwei Tiere einspannen kannst. Und da spannt er den alten, erfahrenen Ochsen neben den Jungen. Und dann macht er einfach die Arbeit. Er gibt die Befehle, er macht das, er sagt das, wie das funktioniert. Und der alte Ochse, der kennt die Befehle. Und wenn der Bauer sagt, rechts, dann zieht er nach rechts. Der junge Ochse weiß damit überhaupt nichts anzufangen. Der stolpert dann nur rum und würde einfach geradeaus weiterlaufen. Aber weil er ja eingespannt ist in dieses Doppeljoch, geht der alte Ochse nach rechts und zieht den jungen Ochsen mit. Wenn der Bauer sagt links, geht er nach links. Und während der Junge gerade weitergehen will, drückt er den nach links. Und so im Mitgehen lernt der junge Ochse, wie das Leben funktioniert von dem alten Ochsen. Im Mitgehen. Und das Wichtige ist, eigentlich ist der junge Ochse in dieser Phase überflüssig. Der schafft nichts. Ja? Es ist keine Arbeit, die der leistet, weil eigentlich tapert der da ja nur so rum. Und der alte Ochse, der zieht einmal den Pflug, aber auch den jungen Ochsen. Der zieht gar keine Last. Deswegen sagt Jesus, mein Joch ist leicht. Ja? Das, was ich auflege, ist leicht, weil ich die Arbeit mache. Der Punkt, den Jesus hier bringt, ist folgender. Er sagt, wenn du wissen willst, wie das Leben funktioniert, wie Wunden heilen, wie gelingendes Leben in deinem Leben aufbrechen kann, leb in Beziehung mit mir. Leb mit mir. Geh mit mir durchs Leben. Schau auf mich und lern von mir. Und während du neben mir bist, darfst du erleben, wie ich deine Lasten trage. Wie ich den Weg weise, wenn du nur bei mir bleibst. Wenn du, hier, Frieden verspricht er seinem Volk, all denen, die ihm treu sind, nur sollen sie nicht wieder in ihre verhängnisvollen Fehler zurückfinden. Wenn wir uns dann doch wieder den Hosentaschenhammer nehmen und sagen, ich hatte doch hier noch einen Nagel, dann müssen wir uns nicht wundern, dass wieder Zerbrüche in unserem Leben kommen, auch wenn wir an Gott glauben und mit ihm leben. Ihr Lieben, ich kenne so viele Menschen, die an Jesus glauben, die ihm folgen wollen und trotzdem an bestimmten Punkten, in bestimmten Bereichen unseres Lebens, da machen wir es dann doch wieder so wie mit dem Hosentaschenhammer und machen das, was wir für richtig halten. Oder lassen unser Leben von Dingen bestimmen in dieser Welt, die so verheißungsvoll erscheinen. Und orientieren uns eben nicht an Jesus. Warum gehen wir davon aus, dass unser Leben dann gelingt und nicht zerbricht, wenn wir uns von Jesus abwenden? Ihr Lieben, aber wo wir das tun, in der Beziehung zu Jesus leben, auf ihn schauen, wo seine Herrlichkeit in uns Wohnung nimmt, ja? Wo seine Gegenwart in unserem Leben Wohnung nimmt. Das ist das, was Jesus gesagt hat. Vielleicht erinnert ihr Johannes 14. Ist interessant, dass Jesus wichtige Dinge immer auch nochmal zitiert. Der Vater und ich, wir wollen in euch Wohnung nehmen, sagt Jesus. Da, wo Jesus in unserem Leben lebendig ist und wir auf ihn schauen, da erleben wir, dass auf einmal Leben aufblüht, Da begegnen sich Gnade und Wahrheit, da küssen sich Gerechtigkeit und Friede. Treue wird aus der Erde sprießen und Gerechtigkeit herabschauen vom Himmel. Der Herr wird uns mit Gutem beschenken und unser Leben wird Frucht bringen. Sehnt ihr euch danach? Ihr Lieben, vielleicht bist du heute hier und sagst, ich kenne Jesus so gar nicht. Vielleicht zufällig heute hier, so zufällig, wie Gottes Pläne in unser Leben kommen. Vielleicht bist du heute hier in dieser Kirche und sagst, ich glaube, dass es Jesus gibt, ja, okay, aber so mit ihm zu leben, das tue ich nicht. Dann möchte ich dich heute ermutigen, hey, mach ganze Sache mit Jesus. Wenn du heiles und gelingendes Leben finden willst, ja, und da rede ich nicht von gelingendem Leben nach den Maßstaben dieser Wohlstandskultur, das ist nicht mein Thema, das wisst ihr. Aber wenn ihr wissen wollt, wie Leben funktioniert und gelingt, dann komm zu Jesus. Lass ihn rein in dein Leben. Halt ihm deine Wunden, deine Zerbrüche hin und erlebe, wie er dein Joch trägt, deine Wunden heilt und Leben erneuert, während du mit ihm auf dem Weg bist und von ihm lernst mehr und mehr, wie es Leben gelingt. Vielleicht bist du aber auch heute hier und sagst, ich kenne Jesus. Aber ich weiß, es gibt Bereiche in meinem Leben, da sage ich, Herr, Herr, und tu doch das, was ich will. Dann möchte ich dich heute ermutigen, kehr um. Wende dich wieder Jesus zu, mach ganze Sache mit ihm. Lass ihn in jedem Bereich deines Lebens Herr sein, damit du erlebst, wie er auch die Bereiche, wo du ihm gerade noch nicht vertraust, auf einmal füllt und verändert und aufblühen lässt. Ihr Lieben, wir haben einen unglaublich großartigen und guten Gott, der das Beste für euch will. Und wenn wir mit ihm beginnen zu leben und ihm zu vertrauen, und zwar in jedem Bereich, dann werden wir es erleben. Dieses Versprechen hat er uns gegeben. Und ich möchte euch ermutigen, darauf zu vertrauen und es anzunehmen. Und genau das, dazu lade ich euch ein. Ich möchte jetzt beten. Und zwar genau dafür, dass das passiert. Und wenn du sagst, das möchte ich auch erleben, vielleicht zum allerersten Mal, vielleicht in einem bestimmten Bereich meines Lebens, dann lade ich dich ein, mitzubeten. Wo ist der Bereich in deinem Leben, wo du Gott nicht vertrauen kannst? Wo du anders lebst, ohne ihn lebst, anders als er das sagt? Als er es dir liebevoll zuspricht? Vielleicht ist dein ganzes Leben, dann halt ihm dein ganzes Leben hin. Lasst uns beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du einen Unterschied gemacht hast, ein für alle Mal in dieser Welt und in der Geschichte. Du hast an dem Zerbruch dieser Welt, an dem wir und diese Welt leiden, nicht vorbeigeschaut. Du hast es gesehen. Und dein Wort sagt, du bist der Herzenskenner. Du guckst hinein in unser Herz, bis in die letzten Winkel hinein. Du siehst den Zerbruch, du siehst die Verletzung, du siehst den Schmerz und du siehst auch die Schuld. Das, wo wir andere Menschen und nicht zuletzt auch dich verletzen und uns abwenden. Jesus, du siehst, wo wir ohne dich leben, manchmal auch ganz bewusst und wo du noch nicht das Sagen hast über unser Leben, wo wir uns immer wieder rausnehmen aus diesem Joch und es alleine probieren und mit einer unendlichen Treue und Liebe gehst du uns nach und rufst uns immer wieder hinein. Und Jesus, ich möchte dich bitten, dass wir das jetzt hören können und dass wir das erleben. Wir wollen dir unser ganzes Leben unterordnen, uns dir ganz hingeben, weil wir wollen mit diesem Zerbruch nicht leben. Wir merken ja, dass es uns nicht gut tut und dieser Welt und den Beziehungen, in denen wir leben. Wir geben uns dir ganz hin an diesem Tag. Auch die Bereiche, an die wir gerade denken müssen, die wir so oft vor dir verbergen und ohne dich leben. Jesus, hilf uns, an dieser Stelle treu an deiner Seite zu bleiben, uns an dir zu orientieren, von dir zu lernen und das Leben zu finden, was du uns schenken willst, damit Gerechtigkeit vor dir hergeht und deine Gerechtigkeit und das neue Leben Schritt für Schritt zu deinem Weg für uns wird. Amen.